Gut, wir haben Zwillinge. Da stellt sich immer gleich die Frage: eineiig, zweieiig? Das habt ihr alle schon beantwortet. Eineiigen Zwillingen wird ja oft so nachgesagt, sie handeln als eine Person oder sie handeln als gemeinsam gegen die anderen vielleicht sogar. Wie ist das nochmal in euren Büchern?
Also bei Vincente Alfonso hat man eher den Eindruck, dass die Brüder, je älter sie werden, eher gegeneinander arbeiten. Sie sind auch sehr unterschiedlicher naturell, sage ich mal. Erstaunlicherweise ist Remo der Ältere eher der introvertiertere Typ, und der Romolo ist eher so der, der eher nach außen geht, der schnell Menschen kennenlernt, der ja, sich mit Elektrotechnik beschäftigt und so. Und Remo ist eher so derjenige, der, ja, der zu Hause hockt, Bilder malt oder ja, sich so mit so Horrorfiguren beschäftigt oder auch mit dieser Heiligen beschäftigt, überhaupt mit so heiligen Geschichten und so. Ja.
Bei Barbara Schiebli ist es, du hast ja gesagt, so je älter sie werden, desto mehr geht es dann eher
Genau.
auseinander. So ähnlich würde ich das auch in dem Roman von Barbara Schiebli Flechten beschreiben. Also Anna und Leta sind ja als Kinder sehr aufeinander angewiesen, weil sie im Grunde von allen Erwachsenen irgendwie verlassen wurden und bilden da tatsächlich diese Einheit, die du angesprochen hast. Die hätten sie vielleicht auch, ich weiß nicht, ob man dazu einen eineiigen Zwilling braucht, vielleicht auch als anderes Geschwisterpaar in dieser Situation so gebildet. Aber natürlich, sie beschreibt schon auch diese Momente dieser kompletten Nähe oder dieses Verschmelzens, wo man sich wirklich fühlt wie eins. Ne? Und als Erwachsene, wir erfahren ja die ganze Geschichte aus der Sicht von Anna, als Erwachsene sehnt sie sich zum Teil danach und zum anderen größeren Teil eigentlich ist sie nur auf der Suche nach Abgrenzung und auf der Suche nach dem eigenen Ich. Ja. Es ist die Besonderheit bei diesem Roman ist, dass die beiden im Grunde die Welt durch eine Linse betrachten. Ja. Also nämlich Leta, die dauernd ihre Schwester fotografiert und nur eine Beobachterin ist die ganze Zeit. Und Anna, die eben dieses Mikroskop gewählt hat und ständig diese Flechten analysiert. Ja. Und das macht auch was mit dieser Beziehung. Ja. Also vor allem als Kind, als Leta immer fotografiert, ist es wirklich, sie sind dauernd zusammen, aber Leta nimmt sich total raus. Und Anna ist ja ständig vor dieser Linse in Bezug auf Leta, weil sie sieht ja Leta, aber auf dem Bild, auf den Bildern sieht man immer nur Anna. Ja? Und es ist wie ein bisschen so eine Ermächtigung dieser Schwester auch.
Ja, und bei Judith und Cassandra ist es so, dass sie als Kinder sehr eng zusammenhängen, weil sie ganz andere Interessen, intellektuelle, musische Interessen haben als der Mainstream ihrer Klassenkameraden oder so. Deswegen sind sie da allein und auch mit Vater und Mutter sehr innig verbunden und sitzen oft zu Füßen des Vaters, die Mutter mit ihnen, als er noch lebte, und er redet über griechische Mythologie und sonst was. Aber sie haben sich immer unterschiedlich angezogen. Die Oma, die ganze Zeit im Haus lebt, will immer, dass die Zwillinge gleich aussehen. Da haben sie nicht mitgespielt. Und jetzt, wo sie eben erwachsen sind, 24 Jahre alt, da haben sie verschiedene Berufe ergriffen. Judith spielt Klavier und nützt diesen Bösendorfer Flügel auch. Und Cassandra ist Lehrerin und schreibt noch an ihrer Abschlussarbeit in Berkeley. Und es ist aber so, dass Cassandra die Trennung also Judith hat sich ja abgesetzt nach New York vor einem Jahr. Und sie ist in Psychoanalyse gegangen, weil sie diese Trennung nicht verkraftet hat. Sie ist auch dauernd, also in Gefahr, diesem Reiz der Golden Gate Bridge, die ja in die Tiefe zieht, zu erliegen. Also es ist dauernd von solchen Suizidsymbolen die Rede. Ganz zum Schluss schmeißt sie nur noch einen Strumpf hinunter, dann scheint sie es irgendwie überwunden zu haben. Und dann ist es, diese Psychiaterin sagt auch zu ihr: Cassandra, du bist ja eigentlich die viel differenziertere, interessantere, begabtere, sensiblere Frau. Deine Schwester ist sehr viel langweilig. Die macht, was alle machen. Die heiratet einen netten jungen Mann, der nicht mal weiß, wer Bach ist. Und aber sie ist gefährdeter und kann diese Trennung einfach überhaupt nicht akzeptieren.
Mhm. Ihr seid jetzt alle auf diese Symbiose eingegangen, ob die funktioniert oder wie das zwischen den Zwillingen ist. Aber jetzt nochmal zu dem Moment Verwechselbarkeit. Spielt es eine Rolle, dass sie verwechselbar sind im Verhältnis zur Außenwelt? Ich dachte zum Beispiel bei dem Krimi könnte man vielleicht annehmen, dass spielt eine Rolle oder ist das gar kein Thema? Bei Kindern, die spielen gerne damit, dass die eine gibt sich für die andere aus. Ist diese äußerliche Verwechselbarkeit ein Thema?
Also klar, bei dem Krimi, also bei Vincente, Alfonso, die Tränen von San Lorenzo, ist natürlich ein Aufhänger des Buchs ja eben dieser Mordfall. Und dass eigentlich bis zum Schluss nicht klar ist, wer diesen Mord begangen hat. Und ich denke, das kommt auch irgendwann in einem Buch mal zur Sprache, eigentlich das perfekte Verbrechen, weil man eigentlich gar nicht sagen kann, wer von beiden das war. Von daher kann eigentlich auch keiner von beiden verurteilt werden. Mhm. Und damit spielen die sicherlich auch. Mhm. Der eine hat den Mord begangen, der andere nicht. Vielleicht haben sie es auch abgesprochen, das werde ich nicht verraten, oder aber es ist, genau, sie spielen damit auf jeden Fall, ganz klar.
Ja. Bei Barbara Schiepli ist es so, dass die, also als Kinder passiert das auf jeden Fall, dass sie verwechselt werden. Sie werden auch nicht gleich angezogen, aber trotzdem. Aber sie beschreibt jetzt nicht solche Spielereien, dass sie das ausnutzen und so. Das ist alles einfach nicht so stark Thema. Und als Erwachsene fallen dann so Bemerkungen wie, naja, die modernen Techniken der Gesichtserkennung, die werden schlicht an uns scheitern. Ja? Oder auch am Flughafen oder sonst wo. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Mhm. Ja, das wird, sie werden verwechselt werden können, auf jeden Fall. Allerdings haben die nicht mehr so eine super enge Beziehung, dass es eigentlich überhaupt in Betracht kommt. Und dann gibt es ja noch diese Fotoausstellung, wo eben, ich möchte nicht zu viel verraten, weil das ist ein Teil dieses Buches, aber es ist eben ein Merkmal wegretuschiert an den Fotos von Anna. Das Einzige, was sie tatsächlich unterscheidet. Mhm. Und das trifft Anna in einem unglaublichen Maße. Ja? Also das macht sie richtig wahnsinnig wütend und aggressiv, weil sie eben genau, also und dadurch ist das Thema Verwechselbarkeit auch in diesem Buch genau das nicht will, ja? Weil sie genau eigentlich erkennbar sein will oder irgendwas Unverwechselbares haben möchte.
Hm. Kannst du verraten, warum das wegretuschiert wurde oder ist es dann auch schon zu viel verraten?
Also ich kann verraten, dass das nicht geklärt wird, weil wir erfahren ja immer nur Annas Sicht und nicht Letas Sicht.
Okay.
Ja. Sie kann das also nur quasi selbst herumspekulieren in ihrem ständigen Gedankenkino, das wir so mitkriegen, warum sie das wohl gemacht hat. Und ja, da möchte ich jetzt, glaube ich, gar nicht einsteigen, aber wir erfahren es eigentlich nicht, warum sie das gemacht hat. Und man muss auch sagen, in dieser Zwillingsbeziehung, und das gehört dazu auch, spielt auch Gewalt und Aggression und das in Bann halten von Gewalt und Aggression eine große Rolle.
Mhm. Bei den Zwillingen, bei Dorothy Baker, ist es so, dass erzählt wird, dass sie das in der Schule benutzt haben. Die eine konnte besser Mathe, die andere was anderes, Sprachen oder so. Jedenfalls haben sie sich bei Klassenarbeiten vertauscht, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Und dann, was so ein bisschen ein sehr komisches Moment ist, die haben ja beide das gleiche Kleid bestellt. Also kein üppiges Brautkleid, sondern ein schlichtes Kleid aus weißer Seide. ohne voneinander zu wissen. Das wird auch noch sehr spannend gemacht. Der Leser denkt immer, wann entdecken die das endlich?
Und aber da ist doch auch eine Böswilligkeit von Cassandra, oder? Wer tut als Brautjungfernkleid ein weißes Kleid?
Ja, das finde ich auch etwas merkwürdig. Nach allem, nachdem sie dann wieder belebt ist und dann zugestimmt hat, dass doch geheiratet wird, ist sie diese einzige Brautjungfer. Es ist ja dann keine Schar. Und steht da vorne und die Schwester, gleich aussehend, im gleichen Kleid, wird vom Vater zum dem Hochzeitsmarsch treulich geführt und wie das so in Amerika ist, hereingeführt. Und irgendwo hat der wirklich der vornstehende Bräutigam einen Moment, hätte er fast die falsche gegriffen. Also hat im Moment war er irritiert, wer ist jetzt wer. Es geht aber dann doch noch.
Es kommt mir ehrlich gesagt ein bisschen konstruiert vor.
Es kommt mir auch ein bisschen konstruiert
vor. Dass die Schwester das überhaupt zulässt, dass die ihre Schwester in dem gleichen Kleid, aber gut, ist ein Roman.
Ja, das Thema eigene Identität oder Zwist zwischen den Zwillingen, an was hängen sie sich auf, wo entstehen Konflikte?
Bei Vicente Alfonso, ein Grund, warum Remo jetzt zum Beispiel in Therapie geht, ist sicherlich so diese Suche nach sich selbst. Was ist der Bruder? Was ist das eigene? Und das ist auch bei diesen Therapien immer wieder Thema, auch mit dem Psychiater. Romulo taucht da relativ wenig auf, aber wenn, dann war das schon bei ihm auch so, er sagt, der Bruder lügt immer nur. Also da gibt's ganz viele so Abgrenzungsmechanismen oder viel so, der eine sagt, der andere lügt und eben, was ist die Wahrheit, was ist nicht die Wahrheit? Ansonsten ist das Buch schon auch, es hat viel auch mit anderer Identitätssuche zu tun. Also Romulo sucht sehr stark nach der Mutter, weil also die Zwillinge wurden nach der Geburt zur Adoption freigegeben und es ist eigentlich nie klar, wo ist die Mutter hin verschwunden. Das ist das große Thema bei Romulo, eben auch diese Identitätssuche oder wo komme ich überhaupt her, was sind meine Eltern. Der Vater ist eine sehr starke Vaterfigur, auch da wiederum eine Abgrenzung. Remo geht irgendwann überhaupt nicht mehr zu dem Vater. Also da ist alles sehr verwoben miteinander. Diese ganze Familiengeschichte ist eine sehr schwere Abgrenzungs- oder Identitätssuchengeschichte auch.
Also bei meinen beiden Zwillingen, Judith und Cassandra, ist das so, dass die Judith ja eigentlich ganz normal ihren Weg geht. Man ist 24, man will sie auch mal alleine was machen, man geht in eine andere Stadt, man trifft einen Mann, man verliebt sich und wird jetzt heiraten. Punkt. Und Cassandra, die will im Grunde nur festhalten. Was ja heißen würde, sie würde sich nicht individualisieren und erwachsen und reif werden. Gegen Ende gibt es Ansätze für Hoffnung, dass das doch noch gelingen kann. Und auch ist sie in Therapie und eine sehr bemühte und fast erscheint es so wie in sie verliebte Psychiaterin oder Therapeutin, kümmert sich und will ihr helfen, auf die Sprünge, auf den Weg zu kommen.
Also die Emanzipation schafft hier den Zwist zwischen den Zweien.
Ja, und zwar zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Mhm. Ja.
Bei Barbara Schiebli würde ich sagen, Anna und Leta haben insgesamt ein sehr ambivalentes Verhältnis zueinander, weil sie eben so stark aufeinander geworfen sind, auch als Kinder. Und das wird als Kinder beschreibt sie das eben, entspinnen sich Konflikte anhand dieses Fotografierens, ja, dieser Situation der ständigen Beobachtung und so. Aber ich glaube nicht nur daran, sondern einfach insgesamt an dieser Situation entsteht was sehr Gewaltvolles, was sich irgendwann auch Bahn bricht. Also ohne, dass man sich jetzt was Riesiges vorstellen muss, aber man merkt schon, da sind massive Aggressionen im Spiel. Und auch als Erwachsene, eigentlich treffen sie sich im ganzen Roman nur einmal, weil die haben nicht mehr sehr viel miteinander zu tun. Und da ist es dann auch so, dass Anna diese Kamera kaputt schlägt, weil sie immer noch fotografiert wird und weil sie einfach aus dieser Situation, aus dieser festgefahrenen Situation, aus diesen festgefahrenen Rollen, die beiden haben, ausbrechen möchte. Mhm. Im Grunde haben die sich abgegrenzt. Im Grunde hat irgendwie jede ihr eigenes Leben. Und Anna ist aber trotzdem ganz stark auf der Suche nach sich selbst. Aber ich finde, auf eine Art ist es in dem Roman so, wie dafür bräuchte sie nicht unbedingt einen Zwilling. Das ist auch eine Suche, die, glaube ich, jeder Mensch irgendwann antritt und hoffentlich auch irgendwann beendet. Und ja, sie macht es eben auf ganz verschiedene Weisen, versucht sie so ihre Wurzeln rauszufinden, ihre Herkunft, was macht mich aus. Mhm. Das ist ein großes Thema, das ist eigentlich das Thema in dem Roman.
Also was mich daran auch noch interessiert, wenn ich jemand immer fotografiere, halte ich ihn ja fest. Die Fotografie ist was Statisches und der Kontakt ist immer medial. Aber das hattest du vorhin, glaube ich, auch schon angesprochen. Und das kann jemand, der so dazu missbraucht oder gebraucht wird, doch auch in Wut versetzen.
Ja, auf jeden Fall, wobei man sagen muss, also mit dieser Geschichte, mit dieser Kamera, die ist eine völlig eigene, ja, die mit 6 Jahren bekommt Leta die geschenkt, und zwar als eine Art Schweigegeld für ein Geheimnis, das sie nicht verraten darf von ihrem Vater. Und die und dann denkt erst Anna, naja, jetzt hat die Kamera und so. Und dann denkt sie, okay, damit kann ich Leta an mich binden. Sie muss mich immer fotografieren. Ja.
Ach so.
Und irgendwann dreht sich das aber um und Leta bemächtigt sich sozusagen Anna. Ja, also das ist eine ganz ambivalente Geschichte. Und irgendwann sagt Anna, und in diesem ganzen Kameradings geht es irgendwann dann auch nur noch drum, die Aggression im Zaun zu halten, die da eben natürlich entsteht, da hast du recht. Ja. Also das ist natürlich eine ziemlich extreme Situation auch.
Aber gelingt es bei euch dann so, dass ihr sagt, die Zwillinge können irgendwann auch so eigene Wege so wirklich gehen? Weil bei mir in dem Buch ist es schon so, dass die versuchen, sich so abzugrenzen, aber also ich habe immer so das Gefühl, die Gedanken sind trotzdem immer bei dem anderen. Oder es ist immer wieder die Frage, bin ich das oder ist es der Bruder, der da gerade irgendwas sagt oder denkt? Oder die kommen eigentlich, auch wenn sie nur einmal im Buch tatsächlich so aufeinandertreffen, gar nicht voneinander los. In Gedanken sind die immer bei dem anderen.
Also bei Barbara Schiebli würde ich das nicht ganz so, also natürlich gibt es das ja, dass sie dann immer wieder plötzlich Leta quasi aufploppt in ihren Gedanken. Aber es ist schon so, dass sie sich einfach auf den Weg macht, wirklich dieses Kreisen um sich selbst, um ihre Zwillingsschwester, um die Vergangenheit zu verlassen und wirklich ja, auf die üblichen Weisen eigentlich, indem man aufmerksam im Hier und Jetzt ist, indem man wirklich mal mit anderen in Beziehung tritt, statt sich immer nur in den Beziehungen mit anderen selbst zu spiegeln. Und mit solchen Dingen versucht sie wirklich, ihren eigenen Weg zu gehen und schafft es dann auch tatsächlich.
Naja, und hier ist es ja so, Judith geht ihren Weg, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Und Cassandra geht zurück nach Berkeley und man sieht, dass sie da jemanden zum Essen einlädt und da jemanden trifft. Also, dass sie ihr Leben beginnt zu gestalten.
Vielleicht an dem Punkt, du hast es schon mal angesprochen, gerade bei Flechten bräuchte man vielleicht diese Zwillingskonstruktion nicht unbedingt. Was denkt ihr, was ist so das Interesse der Autorin oder des Autors an diesem Thema Zwilling? Identität ist auch anders darstellbar in einem Roman. Was könnte die motiviert haben?
Bei Vincente Alfonso habe ich so ein bisschen recherchiert und er ist wohl tatsächlich auch ein Zwilling. Es wird zumindest gesagt, also ich habe jetzt kein Interview gelesen von ihm, aber es wird über ihn gesagt oder warum er den Roman geschrieben hat, weil er da auch Dinge aufarbeiten wollte. Das ist wohl so seine Motivation gewesen. Unter anderem, ich meine, das Buch dreht sich halt eben auch nicht nur um Zwillinge, sondern auch wirklich so um die mexikanische Gesellschaft. Und da spielt vieles dann rein in das Buch, aber eben dieses Zwillingsmotiv.
Also bei Barbara Schiebli ist es wohl so, dass sie gar keine Geschwister hat, aber sich immer welche gewünscht hat und dann halt sich besonders stark in dieses eineige Zwillingsding. Sie hat auch mal gesagt, es kommt in dem Buch vor, jedes Ding wünscht sich einen Zwilling. Also diese Faszination auch für dieses Symbiotische. Mhm. Und dann hat sie mit der Flechtenforschung angefangen und hat wohl 10 Jahre.
Tatsächlich. Eben. Dass sie selbst,
ja, selbst auch, also aber nicht wissenschaftlich, sondern so hobbymäßig. So. Also, es hat sie einfach fasziniert, dieses Symbiotische. Ja, das ist eigentlich das, was sie fasziniert an diesem Thema Zwillinge. Dieses Symbiotische und wie ist es, wenn sich die wieder trennen, diese zwei Lebewesen, aus denen eben auch Flechten bestehen, nämlich einer Pilz und einer Alge.
Also bei Dorothy Baker kann ich es im Grunde nicht beantworten, weil ich mich auch nicht für ihre Biografie bisher interessiert habe. Aber ich denke, sie wollte auch eine spannende Geschichte erzählen. Also das ist wirklich ein Page-Turner. Man denkt, oh, jetzt will ich mal gucken, wie das weitergeht. Und es ist auch witzig. Was mich manchmal genervt hat, ist, dass diese Cassandra sehr aggressiv ist, sehr scharfsinnig und Leute beschreibt, wie ein guter Kabarettist das tun würde, als ihre Schwächen genau benennt und in einem Bild oder in einem Symbol zusammenfassen kann.
Okay. Ja. Birgit, du hast auch vorhin schon mal gesagt, die Sprache, die Barbara Schiebli wirklich verwendet, ist sehr anspruchsvoll, sehr ansprechend auch. Vielleicht so zum Abschluss unserer Runde, kannst du da noch was dazu sagen?
Es ist einfach eine ganz dichte Sprache. Du merkst, dass sie wirklich daran gefeilt hat, ja, dass sie jedes, da sind ganz viele so zufällige Sätze, wie zum Beispiel ziemlich am Anfang, in Birkenstocks kann man schlecht fliehen oder so. Also es werden so kleine Dinger reingeschmissen, wo man am Anfang nichts mit anfangen kann und dann eben so nach und nach erschließt sich das alles. Sie arbeitet viel mit Bildern. Also es ist echt auch eine ganz moderne Sprache, moderne Bilder, die sie verwendet. Das gefällt mir auch sehr gut.
Mhm. Wie ist das bei den anderen Büchern, Sieglinde? Wie?
Ja.
Ist jetzt kein modernes mehr?
Nee. Also ich habe, der große Teil besteht ja aus dem, mehr als 2/3 Cassandra spricht. Damit fängt es an und zieht sich über 160 Seiten hin. Und wie sie spricht, habe ich ja gerade versucht zu beschreiben. Also sehr pointiert auf die Schwächen oder das Komische oder das Ungerechte einer Situation gerichtet. Und das macht Vergnügen. Mhm. Oder kann einem auch ein bisschen auf die Nerven gehen. Aber es liest sich schon recht gut, das muss man sagen.
Alfonso wollte, glaube ich, ziemlich viel sagen, ziemlich viel erzählen. Und das löst er ziemlich grandios, finde ich, dadurch, dass er so kurze Kapitel wählt, die immer wieder eine Überschrift haben. Also eben, dass man das ganz gut direkt schon zuordnen kann, wo geht es jetzt weiter. Aber er hat da verschiedenste Zeitebenen, verschiedenste Geschehnisse, wie so Schlaglichter immer wieder. Schlag auf Schlag geht es da von einem kurzen Kapitel ins nächste und man bekommt wirklich so ein Puzzle zusammengesetzt, so langsam im Kopf. Das ist ziemlich genial, wie er das macht, dass er das echt schafft, auf 200 Seiten so viel reinzupacken in das Buch.
Ja, wir nähern uns schon dem Ende der Sendung. Bitte wiederhol doch nochmal für unsere Hörerin Buchtitel, Autorin und Verlag.
Vincente Alfonso, Die Tränen von San Lorenzo, übersetzt aus dem Spanischen von Peter Kulzen, ist erschienen 2017 im Unionsverlag. Hat 216 Seiten und kostet 16,99 Euro.
Flechten von Barbara Schiebli ist jetzt gerade erschienen im September 2017 beim Dörlemann Verlag in Zürich und hat 186 Seiten.
Und Zwei Schwestern von Dorothy Baker ist zuerst 1962 erschienen und dann wieder aufgelegt 2015. Bei DTV hat 285 Seiten und kostet als Taschenbuch 11,30 Euro. Übersetzt von Katrin Ransum. Nicht zu vergessen, Entschuldigung.
Ja, bei Radio Dreieckland wird diese Sendung am Freitag um 11 Uhr wiederholt. Dann ist sie noch 7 Tage in der RDL Mediathek nachhörbar. Und auch die Buchbesprechungen werden in Kürze auf der RDL-Webseite nachzuhören sein. Das nächste lesewütige Kaffeekränzchen hört ihr bei Radio Dreieckland am 12. Oktober um 16 Uhr. Da wird es um 40 Jahre nach dem Deutschen Herbst gehen und um Romane, die sich unter anderem mit der RAF auseinandersetzen. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin.